ARD.
Hallo, ich bin Claudia Drews und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, dem Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Zwischen Israel und der libanesischen Schiitenmiliz Hisbollah gibt es immer wieder Schusswechsel. Jetzt wurden israelische Soldaten bei einem Drohnenangriff teils schwer verletzt. Israel reagiert mit Gegenangriffen. Inszeniert die israelische Polizei Verhaftung von Regierungskritikern? Diese Frage wirft ein Video auf, das in den sozialen Medien viral ging. Es zeigt die Festnahme einer jungen Frau. Und der ukrainische Präsident Selenskyj fordert mehr Hilfe bei der Luftverteidigung und möchte freie Hand bei Gegenangriffen seines Landes hinter der Front. Das sind einige unserer Themen heute am Montag, dem 1. Juli um 7.30 Uhr. Seit Beginn des Gaza-Krieges gibt es ja immer wieder Schusswechsel zwischen der israelischen Armee und der libanesischen Schiitenmiliz Hisbollah. Die Miliz gehört zu den Verbündeten der islamistischen Hamas im Gazastreifen. In den letzten Wochen wurden diese Auseinandersetzungen immer häufiger. Damit steigt die Sorge, dass daraus ein Konflikt entsteht, in den auch die USA und der Iran hineingezogen werden. Jetzt sind bei einem Drohnenangriff auf die Golanhöhen 18 israelische Soldaten verletzt worden. Als Reaktion darauf hat die Armee Anlagen der Hisbollah im Südlibanon attackiert. Dabei wurde auch eine Abschussrampe bombardiert, so die israelische Armee, von der aus ein Projektil in Richtung Israel abgefeuert worden sein soll. Außerdem hätte die Armee in mehreren Gebieten im Südlibanon Bedrohungen beseitigt. In Israel selbst gibt es gerade immer wieder Proteste gegen die Regierung und die Kriegsführung im Gazastreifen. Zuletzt zum Beispiel am Wochenende in Tel Aviv, aber auch in den sozialen Medien äußern sich Israelis immer wieder kritisch über ihre Regierung, so auch Rasha Harami, israelische Staatsbürgerin arabischer Abstammung. Sie wurde daraufhin von der Polizei festgenommen. Ein Video dieser Festnahme ging dann viral. Nadja Armbrust in Tel Aviv hat sich mit dem Fall beschäftigt.
Dieses Video ging viral. Eine Frau schaut verunsichert in die Kamera, wehrt sich nicht, als Polizisten ihr die Augen verbinden und ihre Hände mit Kabelbindern fesseln. Die Frau auf dem Video ist Rasha Harami, israelische Staatsbürgerin arabischer Abstammung. Ende Mai nimmt die israelische Polizei Rasha fest. Polizisten weisen sie vor laufender Kamera an, trotz verbundener Augen und gefesselter Hände ihre Sporttasche selbst zu tragen. Weil Rasha nichts sieht, fällt ihr die Tasche herunter. Das Video endet. Zurück bleiben viele Fragen. Warum wurde Rasha festgenommen? Warum wurden ihr, obwohl sie sich bereits auf dem Polizeigelände aufhielt, die Augen verbunden und die Hände mit Kabelbindern gefesselt? Warum wurde das Video davon öffentlich? Kurzum, war es eine Machtdemonstration durch die israelische Polizei? Die lässt auf Anfrage sämtliche unserer Fragen unbeantwortet. Schreibt lediglich, man habe die Verdächtige festgenommen, weil Posts von ihr gegen israelische Soldaten und Regierung den öffentlichen Frieden stören könnten. Um welche Posts es sich genau handelt, schreibt die Polizei nicht. Auch Rasha und ihr Anwalt sagen, sie haben die Posts nicht, denn es waren Instagram-Stories. Ihr Telefon sei noch bei der Polizei.
Sie hat Posts veröffentlicht, wo sie zwei Dinge kritisiert, für die sie beschuldigt wurde. In den Medien wurde über Bombardierungen in Rafah und verbrannte Kinder berichtet. Das hat sie kritisiert. Sie hat gesagt, dass Netanyahu Kinder in Rafah verbrennt und ihm die Verantwortung zugeschrieben. Und es gab einen weiteren Post, dass der Staat diejenigen nicht zur Verantwortung zieht, die Tod den Arabern rufen. Es gibt Demonstrationen von extrem rechten Juden, die täglich Tod den Arabern rufen. Sie schrieb, wie können Sie das rufen, wenn es Araber im Militär gibt? Wie kann das Land darüber schweigen? Das sind die Posts, da war nichts dabei, das Verhetzung beinhaltet oder Sympathie mit einer Organisation.
Die Polizei beantwortet auch nicht, warum Rasha die Augen verbunden wurden und ihre Hände mit Kabelbindern gefesselt. Der Anwalt von Rasha Harami erhebt schwere Vorwürfe gegen die Polizisten.
Das war ein Akt der Erniedrigung, absichtlich, damit sie eine Lektion lernt und nie wieder ihre Meinung äußert.
Rasha Harami sagt inzwischen,
ich veröffentliche keine emotionalen Posts mehr, like sogar nichts mehr. Ich habe Angst, denn die Augen sind auf mich gerichtet.
Auch die Staatsanwaltschaft kritisiert die Polizei. Der Grund für die Entscheidung, der Verdächtigen Kabelbinder anzulegen und ihre Augen zu bedecken, erschließe sich nicht. Außerdem wolle man klarstellen, dass die Untersuchung von Straftaten zur Volksverhetzung einer vorherigen Genehmigung der Staatsanwaltschaft bedürfe. Eine Untersuchungsgenehmigung sei im vorliegenden Fall nicht beantragt und daher auch nicht erteilt worden. Rasha Harami ist kein Einzelfall. Vom 7. Oktober 2023 bis Ende März diesen Jahres wurden nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Adalla mehr als 1130 Verdächtige wie Rasha wegen unangemessenen Verhaltens, das den öffentlichen Frieden stören könnte, festgenommen. Hierfür braucht die Polizei keinen Beschluss der Staatsanwaltschaft. Die Zahl ist fast dreimal so hoch wie die Zahl derer, die offiziell wegen Aufstachelung zu Terrorismus oder Identifizierung mit Terrororganisationen festgenommen wurden. Dafür braucht die Polizei die Genehmigung der Staatsanwaltschaft.
Und noch ein Protest beschäftigt heute Israel. Tausende ultraorthodoxe Männer haben dagegen demonstriert, dass auch sie künftig zum Wehrdienst verpflichtet werden können. Hintergrund ist ein Urteil des höchsten Gerichts. Das hatte entschieden, dass auch ultraorthodoxe Männer Dienst in der Armee leisten müssen. Bislang waren sie davon ausgenommen. Bei den Protesten gab es laut Medienberichten auch gewaltsame Auseinandersetzungen mit der Polizei. Und nun schauen wir in die Ukraine. Dort hat Präsident Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft mehr Hilfe bei der Luftverteidigung gefordert und möchte freie Hand bei Gegenangriffen. Damit ist die Erlaubnis der westlichen Unterstützer gemeint, generell auch russische Stützpunkte oder Stellungen weit hinter der Front mit schweren Waffen angreifen zu dürfen. Während einer russischen Offensive bei Kharkiv waren zuletzt schon einmal begrenzt Angriffe hinter der Grenze zu Russland erlaubt worden. Anhaltende Unterstützung für die Ukraine, dafür hat auch der zukünftige NATO-Generalsekretär Rutte geworben. Zusammen sei man stärker als allein, so formulierte er das in seiner Abschiedsrede als niederländischer Regierungschef. Und auch aus Deutschland kamen unterstützende Worte. Der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz Heusgen hat in einem Interview erklärt, er sei überzeugt, dass nur eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine langfristig eine Aussicht auf Frieden bringt. Beim NATO-Gipfel kommende Woche steht das Thema aber nicht auf der Tagesordnung. In der Ukraine gab es währenddessen weitere zahlreiche russische Angriffe. Bei einem Luftangriff auf Kharkiv im Osten des Landes ist mindestens ein Mensch gestorben. 8 weitere Personen wurden verletzt. Wie der Bürgermeister des Ortes berichtet, ist darunter auch ein 8 Monate altes Baby. Der Bundeswehrgeneral von Sandrart hat vor einem Übergriff Russlands gewarnt. Er erklärte im Interview mit der Welt, dass Russland das Potenzial hätte, einen weiteren Konflikt aufzumachen. Der General ist verantwortlich für die taktische Führung von Landoperationen an der nordöstlichen Flanke der NATO. Wenn Russland beispielsweise in ukrainischen Gebieten von Angriff auf Verteidigung wechsele und so Ressourcen freimachen könnte, dann würde die Bedrohung an anderen Stellen steigen. So von Sandrart. Wie gefährlich solche Bedrohungen speziell für Deutschland sind, das hatte die Bundesregierung schon vor gut einem Jahr in der nationalen Sicherheitsstrategie analysiert. Das erste Mal sollte es einen Überblick geben, was die innere und äußere Sicherheit bedroht. Christina Nagel schaut auf ein Jahr Sicherheitsstrategie zurück.
Schon der Auftritt vor der Presse vor gut einem Jahr machte klar, hier geht es um etwas Besonderes. Der Kanzler Olaf Scholz kam gemeinsam mit dem Finanz- und dem Verteidigungsminister, der Außen- und der Innenministerin, um einen, wie er es formulierte, ungewöhnlichen Kabinettsbeschluss vorzustellen.
Zum ersten Mal in der Geschichte unseres Landes haben wir eine nationale Sicherheitsstrategie für die Bundesrepublik Deutschland erarbeitet.
Eine Strategie, in der es nicht allein um militärische Bedrohungen geht, sondern auch um Zivil- und Katastrophenschutz, um den Umgang mit der Klimakrise, mit Pandemien, Cyberangriffen, Rohstoffabhängigkeiten und Handelsblockaden. Der neue Sicherheitsbegriff, ein Spiegel der Zeitenwende, wie Außenministerin Annalena Baerbock damals klarstellte.
Sie spiegelt ein neues Verständnis in unserem Land, wie wir im Zuge von Russlands brutalem Angriffskrieg auf die Ukraine und auf die europäische Friedensordnung über Sicherheit denken.
Im Grundsatz eine gute Idee, befand der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Jürgen Hart.
Das sind knapp 80 Seiten, viele schöne Bilder dabei. Kann man so machen, muss man nicht machen. Es wäre besser gewesen, wenn mehr Inhalte in dieser Strategie enthalten wären.
Die Kritiker vermissen konkrete Handlungsanleitungen und eine strukturelle Reform mit Blick auf Zuständigkeiten zwischen Bund und Ländern und den unterschiedlichen Akteuren. Wenn Hacker beispielsweise Krankenhäuser oder Behörden angreifen und lahmlegen, wer kümmert sich dann? Wehrhaftigkeit, Resilienz und Nachhaltigkeit. Für den pensionierten Bundeswehrgeneral und AfD-Politiker Joachim Wundrak ist die Strategie eine Ansammlung von Phrasen.
Nahezu alles wird nun zur strategischen Sicherheit Deutschlands erklärt, aber Geld dafür gibt's nicht.
Ein Wunderpunkt, der gerade jetzt bei den aktuellen Haushaltsberatungen deutlich zutage tritt. Nicht nur Verteidigungsminister Boris Pistorius fordert mit Nachdruck, dass sich das Mehr an Sicherheitsaufgaben auch in einem Mehr an Geld im Etat widerspiegeln muss.
Man kann nicht den Pelz waschen und gleichzeitig glauben, sich nicht nass machen zu können.
Mit dem Sondervermögen allein sei es nicht getan, stellt der Verteidigungsminister klar. Das wisse auch der Finanzminister. Schließlich soll die Bundeswehr nach Jahrzehnten des Sparens fit gemacht werden für die Landes- und Bündnisverteidigung und die Ukraine soll weiter unterstützt werden. Auch Prävention sei elementar, betonen die Außen- und die Entwicklungsministerin, nicht zuletzt um Fluchtursachen zu bekämpfen. Mithilfe der Entwicklungszusammenarbeit, so Svenja Schulze, entstünden zudem auch wichtige neue Partnerschaften. Mehr zu investieren mache also Sinn. Sicherheit, so fasste es unlängst Wirtschaftsminister Robert Habeck zusammen, habe seinen Preis. Offen ist noch, ob Politik und Gesellschaft bereit sind, ihn zu bezahlen.
Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion jeden Tag morgens und nachmittags aktuell als Podcast. Also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.